los.
Okay, wir würden dann auch anfangen. Entschuldigung jetzt an alle, die auf 20 Uhr gezählt haben. Entschuldigung auch wegen der Konfusion mit den Anfangszeiten. Es gab irgendwie das Missverständnis, dass ein paar Leute dachten, dass es um 20 Uhr anfinge. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen gewartet, damit die zumindest noch ein bisschen was mitkriegen. Also schön, dass es erstmal so viele rechtzeitig geschafft haben. Es quietscht noch ein bisschen. Bernd, kannst du ein bisschen leiser stellen? Okay. Probieren wir das hier unten. Okay, schön, dass so viele geschafft haben. Ich begrüße mich dann im Namen der Association Anti-Allemande zu Lars Quadfasers Vortrag Die schöne Seele des Poststrukturalismus, die unterstrich-kritische Theorie Judith Butlers. Es pfeift nicht mehr. Also wenn man es ein bisschen runterstellt, funktioniert es. Und nachdem die Mikrofontechnik jetzt funktioniert, noch ein paar kleine organisatorische Sachen. Zuerst mal vielen Dank an Slider. Und für seine Kulanz auch, dass wir recht kurzfristig diesen Vortrag haben organisieren können. Und ich freue mich auch, Lars Quadfasel aus Hamburg begrüßen zu dürfen, den ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen werde. Und außerdem freue ich mich, dass wir es ganz unbeabsichtigt geschafft haben, an unseren letzten Vortrag anschließen zu können, nachdem nämlich Joachim Bruhn das letzte Mal gefragt hat, ob die Marxisten nicht lesen könnten, haben sich dann auf linken Berliner Mailverteilern sofort ein paar Poststrukturalisten, nachdem das angekündigt war, bemüht zu beweisen, dass sie ihren altlinken Vorgängern in puncto Leseschwäche an nichts nachstehen. Also kurz nachdem wir das angekündigt haben, gingen dann schon über Mailverteiler irgendwie die Ankündigung, es würden antifeministische Veranstaltungen in Leidach stattfinden, weshalb man keinen Bock mehr auf diese Schankwirtschaft habe. Jetzt müsste man vielleicht zugeben, dass man das vielleicht als Ehrentitel akzeptieren sollte, aber trotzdem soll nicht unerwähnt bleiben, dass diese infame Gleichsetzung eigentlich nur dann funktioniert, wenn man nicht nur übergeht, dass sämtliche feministische Strömungen vor der Queer Theory alle mal nicht antifeministisch waren, sodass auch noch einige dezidiert antifeministische Kritik, dezidiert feministische Kritik am Poststrukturalismus gibt. Also diese... Ich traue diesem Mikrofon nicht. Diese Zuweisung, dass es antifeministisch sei, bedeutet natürlich, dass Leute wie Tove Soiland, Roswitha Schulz, Fatih Nagibsadi und natürlich Lars Antifeministen seien, ist eine Unverschämtheit, die wir noch ausdrücklich zurückweisen. Und das ist eigentlich auch ein bisschen der Grund, weshalb wir diese Veranstaltung machen. Also nicht, weil es irgendwie Provinzpreise an Butler verliehen werden, was ein dankbarer Anlass ist, das gebe ich zu, sondern vielmehr, weil wir der Meinung sind, dass es nach wie vor eine linke Kritik an dieser am Poststrukturalismus geben müsse und ein Feminismus, der so Abscheulichkeiten wie die Burka und den Nikab nicht als subversives Potenzial verharmlost. Deswegen vielen Dank an Lars, der aus Hamburg gekommen ist und assoziiert ist in der Gruppe Les Madeleines und in der Hamburger Studienbibliothek in verschiedenen Zeitschriften publiziert, unter anderem der Konkret, der Jungle World und Extrablatt und außerdem diverse Sammelbände mitveröffentlicht hat. Und damit übergebe ich dann auch schon an Lars. Und damit fangen wir dann an. Ich muss ein bisschen runter.
Okay. Ja, ich danke auch ganz herzlich für die Einladung, freue mich auch über den regen Besuch und bin mal gespannt, wie ich mit der Technik hier klarkomme. Genau, der Anlass der Veranstaltung ist, denke ich, ziemlich klar, wobei es auch wirklich ein Anlass ist, beziehungsweise was vielleicht nochmal motiviert.
Ben.
Was eben motiviert hat, mich motiviert hat, ganz konkret die Veranstaltung zu machen, waren ein paar Reaktionen, als Judith Butler eben diesen Adorno-Preis bekommen hat. Ja, das sagst du so leicht. Denn es gab. Vielleicht soll ich. Wenn wir leise sind, kann ich auch ohne Mikro sprechen. Okay, gut. Ich versuche mal.
Ja, kommt schon.
Ich weiß ja nicht, wie du bei Strömen bist, aber vielleicht geht es ja ohne Mikro.
Nee, lass
uns da. War mein Vorschlag. Hallo? Hört man jetzt was?
Ohne Fall.
Probieren wir es mal.
Ja.
So, eine Reaktion, die, glaube ich, relativ typisch war, war die von Micha Brumlik in der Taz, der natürlich auch zugeben musste, dass vieles, was Frau Butler über den Nahostkonflikt, Israel und Antisemitismus zu sagen hat und die Hamas und die Hisbollah insbesondere, natürlich grober Unsinn wäre, der dann aber schrieb, man wisse das, kenne das doch von Philosophen, die seien immer so mit dem Kopf in den Wolken, gucken immer in die Sterne und dann fallen sie in den Brunnen und die Mägde lachen. Aber das sei natürlich total unangebracht, weil dieses in die Wolken gucken ja gerade das Wichtige ist. Und dass Philosophen also, ob Adorno oder Butler, in irdischen Belangen, in politischen Fragen ja viel Unsinn erzählen, das aber nie nichts ändert an der Radikalität ihrer eigentlichen Philosophie. Und genau um diese Trennung soll es mir gehen, also den politischen Unsinn von der unglaublich klugen und radikalen Philosophie zu trennen und tatsächlich dann eher genau auf das, was als Butlers philosophische Innovationen gilt, näher einzugehen. Das ist durchaus gar nicht so ganz einfach, weil es sehr schwer ist, Butlers Theorie immanent zu kritisieren, also auf einen Widerspruch zu bringen und dann zu versuchen zu zeigen, woher dieser Widerspruch kommt. Ich möchte das mal in einem Beispiel veranschaulichen aus dem Büchlein Judith Butler zur Einführung, in der eigentlich ja recht guten Juniors zur Einführungsreihe, die durchaus nützliche Sachen hervorgebracht hat. In diesem Büchlein Judith Butler zur Einführung lese ich einfach mal ein paar Zitate vor. Butlers Theorieprojekt ist zentriert um die Vorstellung, dass Worte von der Macht durchdrungen sind und die Macht haben, Dinge wie den biologischen Körper aus der begrifflichen Substanz heraus zu fertigen. Dann geht es ein paar Seiten weiter. Der diskursive Geist nimmt performativ körperliche Gestalt an. Das zeigt, dass Diskurse mehr sind als die bloße Bezeichnung der Dinge. Noch wieder eine Seite weiter. In beiden Fällen, bei performativen Sprechakten und Diskursen, wird sprachphilosophisch angenommen, dass Sprache die Bedingung der Hervorbringung und der Repräsentation von Materie ist. Und dass diese gleichermaßen Ort der Erzeugung und Entstehung wie die sprachliche Form von dieser nicht zu lösen ist. Dann haben wir noch Materie und Form stellen einen untrennbaren Zusammenhang dar. Und dann haben wir noch, Diskurse sind, ebenso wie performative Sprechakte, wirkmächtig, das heißt, sie schaffen soziale Wirklichkeiten. Was ich an dieser Einführung, in diesen Sätzen so bemerkenswert finde, ist, dass sich über 10 Seiten lang eigentlich immer nur der eine gleiche Satz wiederholt wird in verschiedenen Varianten, mal als Schlussfolgerung, mal als Voraussetzung, mal als sprachphilosophisch wird angenommen, dann wieder eben dieses daraus folgt, dass Sprache so und so funktioniert und dass das Ganze eigentlich weniger in Form einer Argumentation stattfindet, sondern tatsächlich in Form eines Mantra, den man sich offensichtlich aufsagen muss, weil man es selber sonst nicht so ganz glauben kann. Dagegen ist tatsächlich sehr schwer, etwas vorzubringen, weil man auf die gleiche Art argumentieren könnte, dass 2 plus 2 5 ist, weil man Mathematik philosophisch annimmt, dass das so sei. Die Frage ist aber, was ist das eigentlich, was da geglaubt werden soll? Wovon man merkt, dass die Autorin, die diese Einführung geschrieben hat, es selber nicht so ganz glaubt und deshalb sich und anderen immer wieder einhämmert. Noch anders gefragt, was macht die Anziehungskraft einer Theorie aus, die sich wesentlich auf diese Sätze herunterbrechen lässt, die insgesamt schrecklich inhaltslos, antimaterialistisch und sogar, wie zu zeigen sein wird, nicht mal reformistisch ist und dabei, nebenbei gesagt, auch noch schrecklich schlecht geschrieben. Um das zu verstehen und nicht einfach abzutun als Wahnsinn, ist es, glaube ich, tatsächlich wichtig, sich einmal kurz die feministische Theoriegeschichte vor Butler anzugucken, deren Impasse sozusagen, also das, deren großes Problem immer die Frage von Gleichheit und Differenz war. Also wann ist für Frauen Gleichheit zu fordern, wann ist aber auch auf der Differenz der Frauen zu beharren. Oder noch anders gesagt, wann ist man eigentlich als Mensch und wann als Frau betroffen von gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Diese Aporie, dieses Problem, sich nicht auf eine der beiden Seiten schlagen zu können, ist eben auch die Grundlage, warum so viel von dem Feminismus der 70er, 80er Jahre sich eben aufgespalten hat in entweder einen Lobbyismus, der die Gleichheitsforderung bis zur konsequenten Forderung Frauen in die Bundeswehr vorantreibt und andererseits in einen Mystizismus der Differenz, wo Frauen zusammen Menstruationshütten bilden und ihr Frausein genießen. Butlers Versprechen aus der Sackgasse raus ist, Sex ist immer schon Gender. Und also auch Gender, was natürlich auch immer heißt, Gender-Sex, nämlich unauslöschliches Schicksal. Was tatsächlich zur Folge hat, dass genau diese Fragen Gleichheit und Differenz kein Thema mehr sind, weil also die fundierenden Begriffe weggebrochen sind. Die Gleichheitsforderung, die sagt, Frauen und Männer sind essentiell gleich, bis auf diesen kleinen Unterschied. Oder eben die Differenzforderung, die natürlich ein großes Tohuwabohu um diesen Unterschied macht. Genauso diese Frage von, wann sind gleiche Rechte zu fordern und wann ist das andere zu fordern, die andere Erfahrung, spielt eigentlich in diesem ganzen poststrukturalistischen Feminismus keine Rolle mehr, ist im Prinzip beiseite geschoben, was erstmal durchaus etwas überrascht. Denn während man heute ja mit poststrukturalistischem Feminismus tatsächlich genau das verbindet, was Frau Butler macht, also genau dieses Sex ist immer schon Gender, Körper sind sprachlich konstituiert, sind die früheren Vertreterinnen des Poststrukturalismus, also Theoretikerinnen wie Luz Irigaray oder Kristeva, eigentlich ziemlich genau Anhängerinnen gegenteiliger Lösungen. In Rekurs auf das, was eben strukturalistische, poststrukturalistische Theorie heißt, von Lévi-Strauss, von Lacan, das heißt in Rekurs auf die Logik von Verwandtschaftsstrukturen, das Verhältnis von Inzesttabu und Frauentausch, wo also gesellschaftliche Verhältnisse sich, wie es bei Lévi-Strauss heißt, eben spezifisch darüber konstituieren, dass Männer Frauen austauschen, also Exogamie betreiben, das heißt eben nicht in der Familie heiraten, sondern Bündnisse schließen mit Frauen als den Objekten, die kursieren oder dann eben in der Lacan'schen Variante als die Weiblichkeit als Zeichen, die kursiert, dass also auf Grundlage dieses Frauentausches eine symbolische Ordnung errichtet wird, die quasi dadurch bereits als eine Phallokratie gekennzeichnet ist. Genau aus dieser theoretischen Position heraus heißt ja die Lösung der frühen poststrukturalistischen Feministin gerade Rekurs auf das Weibliche als das Oppositionelle, das Nicht-Diskursive, das, was aus dieser symbolischen Ordnung, dieser Logik des Frauentausches herausfällt. Das heißt, die die Herrschaft des Logos in Frage stellt, und zwar mit einer zum Teil ziemlich knallharten biologistischen Metaphorik, wie bei Luz Irigaray, die weiblichen Schamlippen preist, weil die sich selber küssen können und keinen anderen brauchen, keinen Vermittler. Kristeva, die Semiotik stark macht, also das, wo Sprache mehr als Sprache ist oder anderes als Sprache, als das spezifisch weibliche Sprechen, was dann in eine recht bemerkenswerte Apologie des Mütterlichen, der Mütterlichkeit mit dem ganz besonderen Mutter-Kind-Verhältnis endet. Butlers Innovation gegen diese frühe poststrukturalistische Theorie ist eben genau das, wofür sie dann auch berühmt geworden ist. Es gibt kein Jenseits dessen, was man dann symbolische Ordnung nennen mag, Gesetz, Macht, Diskurs. Es gibt also nicht, wie Irigaray oder Kristeva oder andere das annehmen, ein Außen für die Frauen, sondern auch die Frauen sind immer schon drin. Es gibt also keine falschen Idyllen eines weiblichen, nicht diskursiven Essentialismus. Was daran, denke ich, so den Erfolg gebracht hat, ist neben der Tatsache, dass hier tatsächlich einige Probleme, wie gesagt, Sackgassen frühere Theoriebildung mit einem Wisch weggewischt sind, ist genau der radikale Gestus, der scheinbar, und der scheinbar ist sehr wichtig, alles verwirft. Der eben genau diese Formulierung von es gibt kein Jenseits, das Ganze ist die symbolische Ordnung. Der aber zudem, und das ist dann die innovative Lösung, das Ohnmachtsproblem feministischer Theorie umschifft. Das Ohnmachtsproblem, nämlich von welcher Grundlage aus soll denn eigentlich gegen so etwas wie auch immer man es nennt, das Patriarchat, die Phallokratie und so weiter angekämpft werden, indem sie sagt, dass die gerade und genau die Mechanismen der Macht, die Weiblichkeit, weibliche Körper konstituieren, zugleich immer schon Mechanismen der Subversion seien. Oder anders ausgedrückt, dass durch die ständige Wiederholung der Norm, also der Norm, die diese weiblichen Körper produziert und die männlichen Körper, die Geschlechterkörper, dass die ständige Wiederholung dieser Norm immer auch gleichzeitig die Möglichkeit einer sogenannten produktiven Verfehlung bietet. Und dass auch über das Verwerfen der abweichenden Geschlechtsidentitäten, für die ein diskursiver Ort geschaffen wird, die dann, wie das dann in einer so heißt, bewohnbar gemacht werden sollen. Das heißt anders, Lenin hätte es vielleicht so gesagt, die Kapitalisten liefern uns noch den Strick, mit dem wir sie aufhängen, und Butler sagt, der Diskurs liefert uns die Mittel zur Subversion. Die Frage ist aber, stimmt diese kurze Zusammenfassung eigentlich wirklich? Einerseits findet man bei Butler ständig diese Formulierung, wie ich sie auch eben vorgelesen habe, aus diesem Band zur Einführung, wo es dann heißt, also, dass der Bezeichnungsakt produziert nicht etwa die Kategorie des Körpers, sondern der Bezeichnungsakt produziert den Körper selbst. Also eine schon fast sprachmagische Vorstellung, wo das, was doch einerseits irgendwie ganz arbiträr und konventionell sein soll, Begriff und Sache ganz auseinander, weil es für den Begriff Körper gar keinen Referenten in der Wirklichkeit gibt, fällt dann unmittelbar zusammen. Körper aussprechen heißt Körper produzieren. Die Idee also, jeder Sprechakt, zumindest wenn er über Geschlechter ist, ist ein performativer Akt, genau wie der, wenn ein Pastor ein Ehepaar zu Mann und Frau erklärt. Andererseits will sich Butler, und das ist, glaube ich, sehr kennzeichnend für das, was sie betreibt, nie so ganz wirklich festlegen. Ein Hintertürchen bleibt sozusagen immer offen. Und schon in Unbehagen der Geschlechter, also ihr Smash-It, mit der sie sozusagen auf die philosophische Bühne gekommen ist, und von dem ich weiß, dass alle möglichen Leute ihn gelesen haben, genau mit diesem Sex und Gender sind immer schon eins, Körper werden produziert, es gibt, in echt gibt es Frauen und Männer gar nicht. Und so, gibt es den Satz, zum Beispiel nämlich zur, wo sie die aktuellen Forschungen zum XY-Chromosom, also dem männlichen Chromosom, referiert, dass aus dem, was sie dazu zu sagen hat, gerade nicht folgt, dass man keine gültige, beweisbare These zur Geschlechtsbestimmung aufstellen kann, sondern eher, dass die Untersuchung der Bestimmung des anatomischen Geschlechtes durch bestimmte kulturelle Annahmen über den jeweiligen Status von Männern und Frauen selbst eingerahmt wird. Dass man also mit anderen Worten nicht im luftleeren Raum redet über Männer und Frauen, sondern das auch immer schon aufgeladen ist. Das klingt gleich deutlich weniger radikal und man fragt sich, wenn es das doch geben kann, biologische Geschlechtsbestimmung, wenn die Forschung das doch liefern kann, worum eigentlich die ganze Aufregung? Überhaupt will Judith Butler nicht so recht, wollen die Texte von Judith Butler nicht so recht zu dem Bild des Radikalen, der Radikalen passen, die man sich so gerne macht. Und ich erinnere mich tatsächlich, glaube, heute ist es inzwischen ein bisschen anders, aber dass das Anfang der 90er Jahre wirklich der totale Dernier Cri des Radikalismus war, diese Sache. Also wenn man das nicht mitgemacht hat, war man echt altbacken und außen vor. In ihren Texten findet man aber, und das passt nicht so recht zu dem angenommenen Radikalismus, so schöne Sätze wie, dies bedeutet politisch, also nämlich aus ihrer Theorie folgend, dies bedeutet politisch, dass es keine Opposition zur Macht gibt, die nicht selbst bereits Teil des Machtapparates wäre, dass Emanzipation niemals die Transzendenz der Macht an sich sein kann. Und aus dieser Überlegung heraus macht sich Butler in ihrem Buch Bodies That Matter, also Deutsch Körper von Gewicht, auch durchaus über die Feministinnen der 80er lustig, die versucht haben, unter Rekurs auf Lacan, also damit meint sie zum Beispiel Juliet Mitchell und Trafficking in Women, fällt mir später ein. Also jedenfalls macht sie sich lustig über Leute, die ausgerechnet mit Lacan versucht haben, eine bestimmte Art von Utopismus zu pflegen, was tatsächlich die radikale Reorganisation von Verwandtschaftsbeziehungen für möglich hielt und damit auch die radikale Reorganisation von Psyche, Sexualität und Begehren. Das ist tatsächlich offensichtlich überhaupt nicht ihr Programm. Sondern das Programm ist es tatsächlich, dass dieses, was ich eben benannt habe, diese produktive Verfehlung des Gesetzes, also dass man immer wieder neu seine Geschlechtlichkeit inszenieren muss und deshalb auch immer wieder neu diese verfehlen kann und oder muss, das ist immer nicht ganz klar, dass das gar nichts, wie gesagt, gar nichts an der Macht ändert, an der Diskurs, an diesem Zwang zur Normierung, aber dass dieses produktive Verfehlen ermöglicht, sich sozusagen etwas entspannt mit der Tatsache abzufinden, dass es diese Geschlechtskörper nicht von Natur aus gibt, sondern nur als gesellschaftlich produzierte. Das heißt, dass man ein Bewusstsein der Produziertheit hat, auch wenn es an der Sache selbst eigentlich praktisch gar nichts ändert. Ich halte es für fraglich, ob ein Bewusstsein davon, dass es kein Entkommen gibt, wirklich entspannender ist. Aber Butler geht jedenfalls davon aus und schwärmt gar davon, wie plastisch und flexibel das Gesetz doch sei und wie solche Leute mit bösem Blick wie Freud oder Lacan das doch unterschätzt haben, wie viele Möglichkeiten, wie viele spannende Potenziale das Gesetz dann eigentlich so bildet. Es bleibt, denke ich, tatsächlich relativ wenig von der angenommenen Radikalität dieser Theorie übrig, jedenfalls auf der Grundlage. Und ich halte den Schlüssel des Erfolges der Butlerschen Theorie weniger in dem begründet, wovon sie schreibt, als wovon sie eben nicht schreibt und nicht spricht. Sie spricht eben weder von Politik und Ökonomie, sie spricht nicht von Geschichte und gesellschaftlichen Naturverhältnissen, sie spricht eigentlich nur von einer rätselhaften, immer schon daseinenden Macht, die gleichzeitig eben allumfassend und total kontingent sein soll, für die es also auch keinen Grund gibt und damit auch keine Begründbarkeit, sie zu kritisieren und abzuschaffen. Es gibt aber nicht nur eben eigentlich keine Gesellschaft, es gibt auch auf dem anderen Pol eben nichts, was sozusagen jenseits der Gesellschaft wäre, was nicht vergesellschaftet wäre. Und es gibt bei ihr immer wieder den Gestus, dass zum Beispiel über etwas, was sie die Lust vor dem Gesetz nennt, nicht zu reden ist. Also das heißt, über das, was der Säugling empfindet, wie es ihm ergeht, vor der Subjektivierung durch das Gesetz, durch die Norm. Es gibt also mit anderen Worten gerade über die Zeit, in der der Mensch ganz besonders eben als Säugling ohnmächtig ist, den Mächten um ihn herum ausgeliefert, nichts zu sagen, weil man davon nicht sprechen kann. Und dieser Gestus, eben nicht von dem Verletzlichsten zu sprechen, von dem, wo man den Verhältnissen am ungeschütztesten ausgesetzt ist, genau davon nicht zu reden, ist bei ihr, denke ich, Programm. In Körper von Gewicht gibt es relativ am Anfang eine Stelle, wo sie durchaus die Kritik aufnimmt, sagt, ja, jetzt haben ja Leute gesagt, wenn der Körper diskursiv produziert ist, also einfach ein Produkt von Sprache, was sei dann eigentlich so mit Gewalt und mit der Erfahrung eben von Schmerz und Leid? Und statt darauf aber einzugehen, gibt es dann wirklich zwei Seiten lang epistemologische Erwägungen zur Frage der Materie und des, wie man da überhaupt drüber reden kann, dass eigentlich wirklich am Ende die Frage schon wieder in irgendwelchen kleinen Wölkchen aufgelöst ist und niemand mehr weiß, worum es geht. Genau also die Frage von Schmerz und Gewalt ist auf eine ganz merkwürdige Art völlig außen vor. Und es gibt meines Erachtens keine schlagendere Stelle als ihre Reformulierung der Freudschen Ödipus-Theorie. Also sie ist ein anderes Gerücht, dass Butler eine radikale Gegnerin der Psychoanalyse sei. Das stimmt nur insofern, dass sie deren kritisches Potenzial ablehnt, könnte man sagen. Aber sie argumentiert relativ häufig sehr affirmativ mit psychoanalytischen Begriffen, aber eben auf eine sehr eigentümliche Art. Bei Freud meint Ödipus, also Kastrationsangst, ja die Angst beider Geschlechter vor dem schmerzhaften körperlichen Eingriff, bloß dass er sich eben bei den Mädchen und den Jungen unterschiedlich auswirke. Bei Judith Butler aber hingegen heißt es, dass Kastration eben eine Figur für Strafe ist und dass die Angst vor Kastration die Annahme des männlichen Geschlechtes motiviere, die Angst, nicht kastriert zu werden, die Annahme des weiblichen Geschlechtes. Das heißt, es wird so eine Art Yin- und Yang-Vorstellung. Die einen haben Angst vor Kastration, die anderen haben Angst vor keiner Kastration gemacht, die also die tatsächliche blutige Tatsache davon, der Fantasie, der Angst vor der Kastration, also die Vorstellung, dass es hier um einen schmerzhaften körperlichen Eingriff geht, um ein traumatisches Erlebnis, völlig rausstreicht in so einer Art von, ja, wie gesagt, Yin- und Yang-Spiegelverhältnis. Diese Art, eben nicht vom Schlimmsten zu sprechen, die von Schmerz, Leid, Vergewaltigung, Hunger, das heißt auch nicht von dem Schmerzhaften, was sich eben im Begehren einschreibt, was immer auch Lust konstituiert, das Geschlechterverhältnis, spiegelt sich letztendlich auch in einem ganz bestimmten Stil wider, den ich eigentlich schon beim ersten Lesen sehr bemerkenswert fand. Und zusammengefasst hat er daran, dass sie schreibt so unsexy. Und ich halte es tatsächlich für sehr wichtig, auf eine bestimmte so über Begehren zu schreiben, dass nichts von dem eigenen Begehren tatsächlich in den Texten sichtbar ist. dass das komplett abgeschottet ist, tatsächlich von diesem, von Lust, von Sexualität, also genau von dem, wo Mann und Frau ja extrem selber auch wieder schutzlos sind, sondern alles eben in einem unglaublichen Brei von philosophischen Fachwörtern zugerührt wird. Es ist überhaupt ja ein Stil, und das macht eben die immanente Kritik so schwierig, der sich, wie gesagt, so wenig auf Aussagen festnageln lässt und der immer eher so funktioniert, so funktioniert ja das Unbehagen der Geschlechter Kapitel für Kapitel, die Diskurse für sich sprechen zu lassen. Das heißt, einerseits sehr konsequent in dieser Theorie, das Subjekt ist diskursiv konstituiert, Sprache ist vorgängig, das halt durchzuexistieren. Andererseits aber, dass man sich die ganze Zeit fragt, okay, kriege ich hier eine Zusammenfassung, kriege ich hier eine Kritik, was ist eine Position, wo also die Autorin eigentlich selber nach Möglichkeit kaum Verantwortung übernehmen will für ihre Thesen, sondern im Gegenteil eigentlich eher eine Art von Abdichtung produziert, eine philosophische Abdichtung, die sich wie eine Käseglocke über die schmutzige wirkliche Welt legt, in der Menschen foltern und töten, hungern und sterben. Diese völlige Unfähigkeit, konkret zu werden, das bezeichnet dann eben tatsächlich beim Radikalkonstruktivismus das, was er annimmt, was eh schon herrsche, was er aber tatsächlich auf eine bestimmte Art diskursiv produziert, nämlich die vollendete Trennung von Begriff und Sache. Ich mache nochmal ein paar Anmerkungen zur Frage der Natur und werde dann auf das Thema Moralphilosophie eingehen, wo es ja gerade angeblich um die Verletzlichkeit der Menschen gehen soll. Die Art von nicht über Natur reden, und das heißt eben nicht über Schmerz, Leid, Hunger und so weiter zu reden, nicht über Natur zu reden, mag in gewisser Hinsicht eine Anziehungskraft haben, weil Natur gerade im Geschlechterverhältnis natürlich immer eine ideologische Falle gewesen ist. Es hat in der Geschichte der Geschlechterverhältnisse die fatale Rolle gespielt, was wahrscheinlich jeder weiß, der Frau als das naturnähere Wesen, des Mannes als der sie zu domestizieren hat. Aber in kritischer Theorie hat die Natur gleichzeitig schon bei Marx und dann später bei Adorno und Horkheimer immer auch eine andere Rolle gespielt. Schon eben in der Marxischen Theorie ist die Natur, ist das Natursubstrat des Menschen immer auch ein Verweis eben auf die Bedürftigkeit der Kreatur, auf geradezu die Grundlage einer Kritik und einer Kritik auch am Schöpferpathos, wie zum Beispiel in Kritik des Gotha-Programms, wo er den Sozialdemokraten vorwirft, sie sagen, die Arbeit produziere den menschlichen Reichtum, und Marx da sagt, nein, natürlich ist es nicht nur die Arbeit, sondern auch die Natur. Und das ist eben gerade gegen diese Vorstellung, ja, gegen dieses ja eigentlich sehr männliche Schöpferpathos des aktiven Schaffenden, der alles sozusagen aus sich selbst heraus schöpft, gerichtet und die auf eine komische Art genau diese poststrukturalistische Theorie mit ihrer Sprachphilosophie, wo die Menschen eben auch alles schaffen, selbst ihre Körper, widerspiegelt. Mehr noch, durch das Nichtreden von Natur verfehlt es gerade den Einsatzpunkt, auch über das gewalttätige Moment des Geschlechterverhältnisses zu reden. Insofern, wenn es heißt, Sex ist immer schon Gender, richtet es sich ja gegen eine Vorstellung davon, wie sie zum Beispiel bei bestimmten Strömungen von Feministinnen immer gab. Es lässt sich ganz eindeutig abgrenzen, so das und das ist Natur, also im Prinzip die anatomische Ausstattung, und der Rest ist Gesellschaft, das heißt gleiche Möglichkeiten für alle. Diese klare Trennung ist natürlich tatsächlich eine Ideologie, es ist kaum zu sagen, wo Sex aufhört und Gender anfängt, aber gerade das ist ja kein Grund davon zu reden, dass sie immer schon eins sind, sondern gerade die Tatsache, dass man Sex und Gender nie eindeutig unterscheiden kann. Dass also zum Beispiel, um ein besonders plastisches Beispiel zu wählen, die Frage, sind Pissoirs auf Männertoiletten einfach eine Anpassung an anatomisch-biologische Gegebenheiten oder Ermöglichung eines männlichen Überlegenheitsgestus des Stehpinkels. Gerade, dass das eben nicht hieb- und stichfest zu klären ist, haben wir es mit dem einen oder dem anderen zu tun. Gerade weil sich hier erste und zweite Natur so durchdringen und dann immer wieder wie gegen das Subjekt verbündet zu sein scheinen, gegen das Individuum. Gerade deswegen ist es eben so entscheidend, das Naturmoment, das Natursubstrat aus der Geschlechtertheorie nicht rauszuhalten, sondern gerade hineinzunehmen. Und ganz so einfach, wie angedeutet hier und wie häufig auch in der Kritik sozusagen reproduziert, Männer stehen für Kultur, Frauen für Natur, ist es ja auch nicht. Einerseits gehört zur Vorstellung von Männlichkeit natürlich immer dieses Abstreifen von allem Besonderen, Naturhaften, das heißt die Verleugnung und Exorzierung der ursprünglichen Heteronomie, der ursprünglichen Abhängigkeit, der biologischen Abhängigkeit von anderen. Andererseits kehrt genau das ja häufig als Verdinglichtes, als Schicksalshaftes wieder, das heißt als Ausweis der eigenen Besonderheit, gerade auch auf dem Arbeitsmarkt gegenüber dem Kapital, Stolz auf die eigene Naturhaftigkeit, die eigene Herkunft, Stolz auf den Körper, den man dann pflegt im Bodybuilding-Studio, Stolz auf die Muskeln und Stolz auf den eigenen Schwanz. Andererseits spiegelverkehrt bei den Frauen, die ja eben reine Natur, reiner Körper sein sollen, verkörpern in verschiedensten bürgerlichen Diskursen ja auch immer zugleich den reinen Geist, die ästhetische Schönheit, wie die moralische Tugend und sind eben auch nicht so eindeutig in diesem ideologischen Verhältnis festzulegen. Genau dieses unklare Verhältnis, dieses eigentlich auch aporetische Verhältnis, was die Geschlechter jeweils zu Natur und Gesellschaft, Natur und Kultur einnehmen, das ist ja etwas, was sich nochmal eindeutig immer mehr im Fortgang der bürgerlichen Gesellschaft verschärft. Wir könnten das gerne nachher nochmal in der Diskussion weiter vertiefen. Und die letztendlich gerade in den heutigen Metropolen zumindest in eine Konstellation eintreten, wo einerseits die Geschlechter immer weniger unterschieden sind, weil das, wie jetzt an der Ankündigung ja steht, auch von den Frauen mannhaftes Durchsetzungsvermögen erwartet wird und von den Männern weibliche Fähigkeiten, also zuhören können, Empathie, Teamfähigkeit, nicht immer nur bestimmen, sondern auch mal auf die anderen eingehen. Affektives Commitment heißt das in der Betriebswirtschaftslehre. Beide also sozusagen ihre Naturressourcen immer mehr als Mittel verwalten müssen, damit immer weiter entfremdet sind von Leiblichkeit, Körperlichkeit, die sie eben als Mittel erfahren. Und andererseits, wo in den Produktionsverhältnissen der Körper in dem, was Marx Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerven nennt als Arbeit, der Körper, die Muskeln immer unwichtiger werden, weil die Zechen stillgelegt werden und weil die schweißtreibende körperliche Arbeit halt in die Peripherie ausgelagert wird, in die Sweatshops, wo übrigens bezeichnenderweise meistens Frauen sitzen. Dass also der Körper immer überflüssiger wird und damit immer mehr ein Klotz am Bein, etwas, womit man eigentlich gar nicht richtig was anfangen kann und der einen dann vor allen Dingen auffällt, wenn er stört. Wenn er ächzt, wenn er scheiße aussieht, wenn er keine Ahnung, nicht ins Raster passt. Das heißt also, gut ist es, wenn man den Körper nicht merkt, wenn man ihn vielleicht ein bisschen pflegen kann. Schlecht ist, wenn er sich bemerkbar macht, weil man dann etwas falsch gemacht hat. Gerade auf dieser Basis, denke ich, ist eine Theorie, die nicht vom Körper reden will, weil er immer schon diskursiv produziert sei, natürlich unglaublich erfolgreich. Und zwar genau in dieser Konstellation, einerseits eben ständig von Körper reden, aber ohne eben von genau dem zu reden, was an der Leiblichkeit so bedrohlich ist, also Schmerz, Lust, Schrecken und so weiter. Die geheime Fantasie ist eben tatsächlich eine Welt ohne Körperlichkeit, ohne Geschlechterdifferenz, ohne Mangelerfahrung, ohne Trauma der Geburt und ohne den Einschnitt des Todes. Ein vollendetes narzisstisches Paradies, sicher als gleichzeitig unaussprechliche Utopie verstaut. Die Frage ist jetzt, und das komme ich noch zum Schluss, und damit komme ich auch wieder auf den Anlass der Proteste gegen die Adorno-Preisverleihung zu sprechen. Es sei doch so, dass in der Moralphilosophie von Butler, und Butler hat ja, glaube ich, in den letzten Jahren eigentlich bis auf ein Buch, kaum noch eins zu ihrem ursprünglichen Thema, so Geschlechterverhältnisse, Gender und so weiter veröffentlicht, sondern ganz viel wie ist das, Kritik der ethischen Gewalt und gefährdetes Leben, also sich eher versucht als Moralphilosophin zu profilieren. Und diese Moralphilosophie soll ja eine sein, die gerade den Begriff der Verletzbarkeit, Betrauerbarkeit und so weiter in den Mittelpunkt stellt. Ich würde versuchen zu begründen, warum auch das eine Virtualisierung von Leid und Schmerz beinhaltet. Dazu müsste man sich einmal noch mal kurz angucken, wie funktioniert das, was Butler als Moralphilosophie macht, genau. Und es ist wirklich wichtig, ich glaube, wenn sie nur Moralphilosophin gewesen wäre, wäre sie nie so berühmt geworden, wie sie es ist, weil das eigentlich ziemlich linksliberaler Mainstream ist, was sie macht. Sie wendet sich gegen Selbsterhaltung um jeden Preis, gegen das Beharren aufs Feste, in sich geschlossene, das Beharren auf dem eigenen Willen und die eigene Identität, sondern setzt dagegen mit Levinas vor allem eine Ausrichtung aufs Du, das heißt einerseits die Anerkennung der eigenen Intransparenz, also dessen, dass man sich nie selbst ganz begreifen kann, weil man immer schon in Relationen steht, in Verhältnissen zu anderen, dass diese Verhältnisse zu anderen eben auch Ansprüche des anderen beinhalten und eben dieser Anspruch des anderen ganz wesentlichen eben auch darin liegt, seine eigene Verletzlichkeit anzuzeigen und damit auch die eigene Verletzlichkeit des Subjektes zu spiegeln. Woraus dann sozusagen als ethische Maxime folgen solle, sich auch eben auf dieses Du einzulassen, auf die Relationalität, sie nennt es eben Zurückstellen des Urteils, Anerkennen der eigenen Fehlbarkeit, den anderen, ich glaube, man kann es wirklich so sagen, dem anderen erstmal zuhören. Ist das wie Adorno? Nicht ganz. Und das ist jetzt böser als es ist, weil in der Kritik der ethischen Gewalt ist es ja viel eine Auseinandersetzung mit Adorno. Und es gibt eine Stelle, wo sie sich ganz unmittelbar auch auf Adorno bezieht, nämlich die, wo sie dann vom Unmenschlichen redet. Komme ich gleich nochmal. Die erste Differenz, die man aufmachen kann, ist, dass diese Konfrontation mit dem anderen, mit der Relationalität des Daseins, immer in Begriffen von Grenze, von Unterbrechung formuliert ist. Also das heißt, das Subjekt stößt auf einen anderen. Es gibt also, anders in dieser Metaphorik, keinen Begriff gesellschaftlicher Konstitution, dass Individualität selber etwas gesellschaftlich Entsprungenes ist, sondern eher eine Metaphorik des Zusammenstoßes. Viele Individuen laufen rum und stoßen zusammen. Es gibt mit anderen Worten eigentlich keine Dialektik in der ganzen Sache, sondern eben eher Faustregeln. Und ich würde das mal an einer Stelle, Stelle ausführen, wo Butler ein Adorno-Zitat aufnimmt, und zwar aus dem Minima Moralia. Das geht so: Dem gekränkten, zurückgesetzten geht etwas auf, so grell wie heftige Schmerzen den eigenen Leib beleuchten. Er erkennt, dass im Innersten der verblendeten Liebe, die nichts davon weiß und nichts wissen darf, die Forderung des Unverblendeten lebt. Ihm geschah Unrecht. Daraus leitet er den Anspruch des Rechts ab und muss ihn zugleich verwerfen. Denn was er wünscht, kann nur aus Freiheit kommen. In solcher Not wird der Verstoßene zum Menschen. Und Butler nimmt das auf, sozusagen als Bestätigung ihrer eigenen Theorie, nämlich gerade dieses, das Verhältnis aus auf dem eigenen Recht beharren und es nicht einlösen wollen. Aber sie verwandelt etwas, was bei Adorno eben tatsächlich konkrete Erfahrung ist, nämlich konkrete Erfahrung von unglücklicher Liebe, in etwas prinzipiell Allgemeines. Da wird dann eben, aus dem, was bei Adorno eben die Frage von Forderung nach Recht und Wissen, dass man kein Recht bekommen kann, weil Liebe nur aus Freiheit gegeben werden kann, ein Wunsch nach einem Rechtsanspruch auf Unversehrtheit und der Abweisung dieses Anspruches. Das heißt, es ist, und das finde ich sehr bemerkenswert, das ganze Liebesthema rausgekürzt und es bleibt die Unversehrtheit übrig. Und dann sagen, eiert, ja, man kann es nicht anders nennen, sie eiert dann ein bisschen rum und sagt, versucht dann Begriffe von unmenschlich und unmenschlich zu bilden. Das Unmenschliche ist sozusagen das, wo das Subjekt sich selber nicht kennt, wo es in irgendeiner Form bestimmt wird durchs andere. Das Menschliche ist dann das Beharren auf den eigenen Willen. Und dann ist die Lösung so ein bisschen, das Unmenschliche ist wichtig und das Menschliche auch. Und es kommt dann am Ende raus, Übergriffe sind tatsächlich unvermeidlich. Und man muss dann eben die verschiedenen Formen des Übergriffs voneinander abgrenzen, indem man zwischen deren unvermeidlicher und unüberwindlicher Seite hier und ihren gesellschaftlich kontingenten und veränderlichen Bedingungen dort unterscheidet. Aber der Übergriff, also inzwischen ist daraus eben der Übergriff geworden, ist eben immer schon unvermeidlich. Und deswegen, nur ganz kurz am Rande, deswegen hat sie auch kein Problem mit Gefängnissen und Bestrafen und Einsperren, sondern man muss die Knäste sollen nur dafür sorgen, das Leben derer zu stützen, die in sie eintreten. Das Entscheidende ist, denke ich hier tatsächlich, dass das Ganze eine Individualethik bleibt. Das, was bei Adorno heißt, man muss immer für und wider die Moral sein. Weil einerseits eben die komplette Amoralie das komplett Barbarische sei, das andererseits aber die Moral dem Subjekt aufbürdet, was nur gesellschaftlich, das heißt übersubjektiv, zu verhandeln wäre, möglich wäre, das bricht Butler dann eben auf eine Individualethik des einerseits andererseits herunter, wo es eigentlich keine Gesellschaft mehr gibt, außer als sozusagen kontingente Bedingung und wo es ein Bedürfnis nach bestimmten ethischen Maximen gibt, die Halt geben. Sie schreibt dann am Ende, Adorno wäre ein Vertreter der Verantwortungsethik und die Vorstellung, dass Adorno für die Verantwortung in dieser Gesellschaft, für diese Gesellschaft übernommen hätte, gehört auch, ist auch etwas Böses. Wenn, und damit komme ich zum Schluss, wenn Butler dann aber ihre Moralphilosophie ins Politische übersetzt, kommt dabei immer Entpolitisierung raus, weil es eben eine grundsätzlich entpolitisierte Philosophie ist. Das beste Beispiel ist eben ihr allerneuestes Buch. Das heißt so ein bisschen, und das ist auch so typisch, es heißt Parting Ways, also mit so einem großen Gestus von hier trennen sich unsere Wege. Und sie überträgt dort eben ihre Ich-Du-Relationalitäts-Moralphilosophie auf Juden und Palästinenser, in der eben die Palästinenser als das Du fungieren, das Andere, in dem die israelischen Juden und überhaupt das Judentum sehen müsste, dass es ja immer schon in Relation steht. Und diese Vorstellung von den Palästinensern als das andere, da könnte man relativ viel zu sagen, aber ich finde diese Personalisierung, dieses Runterbrechen auf ein nachbarschaftliches Verhältnis, wozu auch gehört, dass ihre hauptsächliche Kritik an Israel immer ist, dass die Palästinenser enteignet wurden von ihrem Land, als hätte den Palästinensern jemals irgendwie das Land da unten gehört und nicht irgendwie ein paar Großgrundbesitzern. Dass also ihre ganze Theorie auch keinerlei Klassen oder so etwas kennt, sondern eben wirklich nur Ich und Du's. In dem Staaten und Kollektive eben als Ich und Du fungieren, kommt Verniedlichung raus. Eine Verniedlichung, die dann wiederum empfiehlt, statt Zionismus doch lieber aufs Diasporische zurückzugreifen, weil der Diaspora die Dispersion, also die Zerstreuung immanent sei, oder anders ausgedrückt, die Relation von Jude und Nichtjude immer schon essentiell, weil Juden in der Diaspora sich immer in Bezug auf andere entwerfen müssen und nicht sozusagen in sich stecken bleiben können. Sie äußert, und eben das Verniedlichende daran ist natürlich tatsächlich, über Diaspora zu reden ohne 2000 Jahre Verfolgungsgeschichte, sondern einfach als ein idyllisches Verhältnis von postmoderner Subjektivität oder wie auch immer man das dann nennen soll, von nicht mit sich identisch sein. Die Verniedlichung zeigt sich im ständigen Kreisen, die Butler vollzieht, um Fragen legitimer Staatsgründung. Und irgendwie war offensichtlich nur die israelische illegitim. Weil nur die israelische, nämlich illegitime State Violence verübt, zum Zwecke der, man höre und staune, Ausbeutung. Was Staaten wirklich sonst nicht zu tun pflegen, jedenfalls legitime Staaten. Und am Ende kommt mit der Kulturalisierung von man muss doch das andere verstehen, gleichzeitig die Spießerweisheit heraus, die Alternative sei ja noch mehr Unterdrückung, die aber noch mehr Widerstand schaffe. Und ich würde wirklich gerne anders über das Buch reden, aber es ist so schlicht und man findet vor allen Dingen nie irgendetwas wirklich Konkretes. Es sind tatsächlich einfach so 6 Kronzeugen. Es gibt Kronzeuginnen, es gibt auch andere Jüdinnen und Juden, die gegen Israel waren. Das sind dann Levinah, Benjamin, Hannah Arendt und außerdem noch Edward Said und wie heißt die Autorin? Egal, fällt mir die eine palästinensische Autorin noch.
Mahmoud Darwish?
Mahmoud Darwish, genau. Said hat dann auch rausgefunden, dass Moses in Wirklichkeit ein Ägypter, also Araber war und deshalb die Juden ja im Kern arabisch. Ich würde, wie gesagt, gerne anders darüber reden, aber es findet sich außer wirklich diesen Allerweltsweisheiten nichts Konkretes, was tatsächlich über den Nahostkonflikt redet. Stattdessen es findet sich mit anderen Worten eigentlich nur eine vollkommene Distanz zur Geschichte, zu den geschichtlichen Katastrophen, zu den Verhältnissen vor Ort. Und die Shoah, wenn sie vorkommt, ist eigentlich nur Anlass für Lehren, wie man es besser machen kann. Und das Wichtigste ist aber eben auch nicht, sind nicht die Verhältnisse vor Ort, sondern es ist der Kitsch, der sich damit begründen lässt. In einem anderen Aufsatz am früheren zu Antisemitismus im Nahostkonflikt zitiert Butler, und damit bin ich dann auch gleich am Ende, zitiert Butler eine Studentin, die ihr schreibt, aus einem Widerstandscamp, aus einem so, wie es da so zugeht, und zitiert, also aus einem palästinensischen Widerstandscamp: Es ist eine Graswurzelbewegung, die nach den Ereignissen im Oktober 2000 entstand, dem Ausbruch der zweiten Intifada und der Tötung von 13 arabischen Staatsbürgern in Israel. Entschuldigung, ich muss jetzt... Ach Mist, das Zitat ist viel zu lang zum Vorlesen. Hier ist es genau. Ich bin schon seit vielen Jahren Aktivistin, aber Tayush ist etwas Besonderes. Es war eine erstaunliche Lernerfahrung, sowohl was Demokratie angeht, als auch was den Umgang mit Geschlecht, Rasse, Klasse, Sexualität in Krisenzeiten betrifft. Wir alle haben unterschiedliche politische Zielsetzungen, aber wir haben es immer irgendwie geschafft, den Dialog beizubehalten und zusammenzuarbeiten. Wir haben eine echte Gemeinschaft geschaffen und soweit ich sehen kann, ist das im Augenblick der einzige Lichtblick. Auf diese Art von Kitsch läuft es ganz viel heraus. Man kann ähnliche Stellen in Körper von Gewicht zitieren, wo es am Ende einen unglaublichen schwulen Kitsch gibt. Und diese Art von Kitsch, diese Art von Wohlfühlen, Wohlfühlen mit sich selbst, ist, denke ich, das, was die politische Nutzanweisung genau dieser Theorie ist. Einerseits nie eine Aussage machen, für die man verantwortlich sein könnte, sich immer alle Hintertürchen offen halten, Hauptsache ich spreche richtig, egal, was für ein Insider-Sprech das auch immer ist. Einerseits also eine totale Wirkungs- und Verantwortungslosigkeit, andererseits die Erlaubnis, sich wirklich, wirklich gut zu fühlen, damit mit sich selbst. Und deshalb ist das, glaube ich, eine Theorie, die insbesondere beim akademischen Kleinbürgertum sehr beliebt ist.
Wir würden dann jetzt 10 Minuten Pause machen und danach zur Diskussion wiederkommen.
Ja, sehr schön.
Hi, Ulrike.
Hi.
Jo, jetzt. Ja, in der Tat.
Was habt ihr denn?
19 Uhr, beziehungsweise 19.30 Uhr.
Den Flyern stand